Lesen hilft bei Liebeskummer, Melancholie, Einsamkeit. Ist Lesen auch eine Medizin? Genau das behauptet Andrea Gerg. Ihr Buch heißt dann auch Lesen als Medizin, die wundersame Wirkung der Literatur. Andrea Gerg ist heute bei uns im Studio. Die britische Schriftstellerin Janet Winterson schreibt, Prosa und Gedichte sind wie Medikamente. Sie heilen den Riss, den die Wirklichkeit in die Vorstellungskraft schneidet. Wie meint sie das?
Tja, das würde mich jetzt auch interessieren, wie Sie das lesen. Das ist ja das Spannende am Lesen, dass jeder sowas anders verstehen kann. Aber ich habe es so verstanden, dass eben ja häufig die Realität hinter dem, was wir uns erträumen oder zusammen fantasieren, weit zurückbleibt und dass eben die Erfahrung von Literatur auch da wieder was gut machen kann, dass wir da wieder irgendwie zurückfinden in das, was wir uns eigentlich gewünscht haben.
Also Literatur als Brückenbauerin oder als Brückenbauer, ja, in diese verschiedenen Welten, die uns umgeben, die uns erfreuen, die uns bedrohen.
Oder auch in den Möglichkeitssinn, wie das bei Mosel so schön heißt, dass man eben nicht nur in diesem, was ist und womit wir täglich zu tun haben, mit diesen Routinen und häufig auch langweiligen Abläufen oder stressigen Geschehnissen, sondern dass es eben auch was anderes gibt, dass man sich wieder vorstellen kann überhaupt, was es noch alles an Möglichkeiten zu leben gibt.
Also Literatur befreit. Wenn Sie Ihr Buch Lesen als Medizin nennen, das ist ja eine recht kernige Überschrift, jetzt gehe ich mal davon aus, dass auch Ihnen diese Medizin schon geholfen hat. Ist das richtig?
Immer wieder, also auch als das Buch erschienen war, habe ich mich dabei ertappt, dass ich doch von großer Nervosität befallen war und dann irgendwann stromerte ich so um die Regale rum und begann nochmal Alice Munro aus dem Regal zu nehmen und diese Erzählungen mal wieder zu lesen. Und dann habe ich so gedacht, während ich das las, ja, das war jetzt intuitiv eigentlich genau das Richtige, weil sie ja so einen ganz ruhigen Sprachfluss hat, der aber in dieser Ruhe, die sie da durch den Rhythmus erzeugt, gleichzeitig so in diese menschlichen Abgründe reinschaut. Und das hatte irgendwie eine ganz beruhigende und besänftigende Wirkung auf mich, diese Art von Literatur. Also der Klang, der Rhythmus von Sprache, der spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle.
Und das ist weit mehr als jetzt nur intellektuelles Wahrnehmen. Das trifft auch ganz entscheidend die Emotionen.
Absolut. Also ich habe dann ja auch bei meinen Recherchen mich irgendwann gefragt. Ich fing dann an, sehr viele wissenschaftliche Werke über Hirnforschung. Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, während wir lesen? Denn das haben die Neurowissenschaftler für sich entdeckt. Das ist ein unglaublich spannender Vorgang für die. Denn jeder Leseanfänger wiederholt nochmal, was auch evolutionär eben beim Lesen passiert. Das ist ja nichts, was wir genetisch einprogrammiert haben, wie jetzt zum Beispiel gehen oder sehen, sondern das muss jeder von Anfang an lernen. Und deshalb ist das für die ein sehr spannender Vorgang. Was passiert da eigentlich? Ja, und ich kannte mich dann irgendwann gar nicht mehr aus vor lauter Fachliteratur und habe dann einen Professor in Berlin kontaktiert, den Professor Arthur Jacobs, auch ein Kölner übrigens. Und der war sehr nett und gleich bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und ich durfte dann auch an Versuchen teilnehmen, was eben im Gehirn passiert. Und das war sehr spannend.
Und was passiert im Gehirn?
Also er hat mich dann zu einem jungen Wissenschaftskollegen verwiesen, der machte so einen Gänsehautversuch. Da ging es darum, dass getestet wurde, welche Wortreihen oder überhaupt Gedichte Gänsehaut auslösen. Und da hat er extra so eine Kamera erfunden, die wird einem so auf die Haut gesetzt. Da wird eben der Hautleitwiderstand, ob sich Härchen aufstellen und wie die Haut sich erwärmt oder so, gemessen. Aber es gibt, dieser Versuch wird auch erweitert im Magnetresonanztomographen. Das sind diese furchteinflößenden Zylinder, in die man hineingefahren wird mit einem Kopfhörer. Und da bekam ich dann drei Gedichte, die ich vorher ausgesucht hatte und drei, die der Wissenschaftler ausgesucht hatte, auf diesen Kopfhörer gespielt und musste auf einem Knopf angeben, ob ich Gänsehaut empfinde. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mich immer gefragt habe, habe ich die Gänsehaut jetzt vielleicht, weil diese Apparatur so grässlich ist oder weil mich das Gedicht, was ich gerade höre, an irgendwas erinnert oder ist es tatsächlich der Text? Und das ist natürlich auch ein bisschen das Problem bei diesen ganzen Versuchen. Das sagen die Wissenschaftler auch selbst, dass diese Kontextfaktoren so stark sind, dass es sehr, sehr schwer ist, das einzugrenzen. Aber man sieht tatsächlich, dass eben Zentren im Gehirn, die stark mit Emotionen verknüpft sind, beim Lesen sehr stark beteiligt sind.
Also der Kontext sorgt dann auch dafür, dass viele Texte ganz anders auf bestimmte Menschen wirken.
Ja, oder man weiß ja selbst, wenn man im Liegestuhl im Garten ein Buch liest, dann wird es sicher einen anders bewegen, als wenn man das jetzt eingezwängt in irgendeinen überfüllten Bus oder im Büro liest.
Also es gibt ja die lyrische Hausapotheke zum Beispiel von Erich Kästner. Das wäre ja ein Traum, wenn man das wie in einem Medizinschrank hätte. So, ich habe jetzt Liebeskummer, jetzt nehme ich das Buch, das hilft mir. Jetzt fühle ich mich besonders einsam, jetzt nehme ich das Buch, das hilft mir. Jetzt ist mir gerade ganz besonders kalt, ich brauche ein Buch, das mich wärmt, nehme ich das Buch. So einfach funktioniert
es. So funktioniert es zum Glück nicht, würde ich sagen. Es gibt ja immer wieder Versuche, dass Leute Bücher schreiben, wo sie meinen, sie könnten das so zuordnen. Kästner macht es ja sehr intelligent und sehr ironisch, auch da seine Hausapotheke, das ist ja ein Klassiker. Aber ich finde eben gerade toll, dass das so individuell ist. Es ist eben anders als ein Ratgeber, der vorgibt, er könne eben zu einem spezifischen Problem jedem sagen, was das Richtige ist. Dabei sind das nur Verallgemeinerungen. Hat man eben bei der Literatur, ist das eigentlich nur eine Anleitung zur Selbsthilfe. Man muss selbst sehen, was man daraus zieht und was es mit einem macht. Und das finde ich unglaublich gut, dass das so was Freies auch ist.
Wie funktioniert das bei Ihnen, wenn Sie sehr melancholisch sind? Haben Sie ein Buch, was Sie dann zur Hand nehmen und darin nochmal lesen oder Gedichte?
Ja, ich habe nicht so ein Buch. Das hat mich auch, fand ich sehr bewegend. Ich habe ja am Schluss auch, hatten die Verlegerin und ich noch die Idee, dass wir die Leute, mit denen ich gesprochen habe, auch bitten, ob sie so besonders wichtige Bücher auf handschriftliche Zettel schreiben. Die sind im Buch auch abgedruckt und da haben auch manche sich erst so gewehrt und meinte, das kann ich nicht sagen, so viel, wie ich gelesen habe. Aber dann kamen sie doch alle so mit 3, 4, Herr Ortheil zum Beispiel gleich mit 10 Büchern an. Und ich habe dann auch so überlegt und bei mir wechselt das tatsächlich sehr stark. Ich habe immer wieder je nach Lebensphasen ganz andere Bücher, die plötzlich wichtig für mich sind und die mich bewegen. Und es gibt jetzt nicht so das eine einzige Buch, wo ich sagen würde, das ist es immer wieder.
Lesen als Medizin, wie weit geht denn die Wirkung des Lesens als Medizin? Als Lebenshilfe, das kann ich mir gut vorstellen. Bei Liebeskummer kann es auch helfen. Aber wie sieht das denn aus? Hilft es auch bei handfesten physischen Krankheiten? Kann man so weit gehen?
Ja, also da war ich auch ganz erstaunt, weil ich habe dann zum Beispiel auch bei Lesegruppen recherchiert und habe da eine ganz faszinierende Lesegruppenbewegung in England gefunden und bin dann auch nach Liverpool geflogen. Die heißen The Reader und das hat eine einzelne Frau erfunden. Die hat mit einer Lesegruppe an der Uni angefangen und inzwischen gibt es da 500. Und die machen nichts anderes, als dass sie sich einmal in der Woche treffen und zusammen lesen. Also sie lesen nicht zu Hause und treffen sich dann, um darüber zu diskutieren, wie das ja viele Lesegruppen machen, sondern der Witz an dieser Organisation ist, dass, weil die Jane Davis selbst aus sehr prekären Verhältnissen kam früher und sagte, sie will, dass das auch Leute erreicht, die selbst vielleicht gar nicht lesen können oder die keinen Zugang zur Literatur haben in Obdachlosenheimen oder im Gefängnis oder weiß ich. Die treffen sich da und lesen. Meinetwegen einen Dickens-Roman ein Jahr lang oder auch Gedichte, jede Gruppe, wie sie will. Und da habe ich Leute getroffen, die tatsächlich Schmerzpatienten, Rheuma-Patienten, die ihre Schmerzdosis, ihre Medikamentendosis reduzieren konnten oder eine Asperger-Patientin, die vorher ständig stationär im Krankenhaus behandelt werden musste, die wurde dann irgendwann vom Premierminister zum Reading Hero, also zur Leseheldin des Jahres gekürt und kann in relativ normales Leben inzwischen führen. Und es kommt einem märchenhaft vor, dass wirklich nur die Zugehörigkeit zu so einer Lesegruppe und eben die Auseinandersetzung mit Literatur sowas kann.
Wie kann man das erklären? Führt das zu einer besonderen Entspannung oder?
Na, ich glaube, zum einen ist das sicher sowas wie diese Gruppenatmosphäre. Die hat natürlich sicher sowas, was die Therapeuten so Solidaritätseffekt nennen, dass man einfach irgendwo dazugehört. Das kennt man ja auch, dass man mit Lesern immer sehr schnell auch ins Gespräch kommt. Oder wenn man irgendwo fremd ist, geht in eine Buchhandlung, fühlt man sich gleich nicht mehr so einsam, weil man weiß, die Leser sind alles so eine eingeschworene Gemeinde. Aber ich denke mal, vielleicht ist es auch so, dass man in der Literatur ja auch sowas findet wie Verständnis. Da war so ein Autor, der kann etwas viel besser ausdrücken, als man selbst es jemals in Worte fassen könnte. Und dieses sich so irgendwo wiederfinden, das hat ja auch was ungeheuer Tröstliches. Aber eben, es kann einen auch ablenken, aufmuntern. Ich finde, die Adjektive, die einem dazu einfallen, sind doch sehr vielfältig.
Lesen als Medizin, wie sieht es denn mit den Nebenwirkungen aus? Es heißt ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, einige verweisen das in das Reich der Legenden, dass das Buch Die Leiden des jungen Werther zu einer wahren Selbstmordwelle geführt hat. Gibt es Nebenwirkungen?
Ja, natürlich. Ich meine, man kennt das ja selbst, wenn man so ein super spannendes Buch hat, dass man dann seine Mitmenschen sträflich vernachlässigt und das viel spannender ist, als sich irgendwie zu Hause mit an den Küchentisch zu setzen. Aber es gibt ja auch immer wieder diese Fälle von Bibliomanie, wo irgendwelche Menschen wirklich, um Bücher zu besitzen, auch sogar getötet haben. Und das hat natürlich kann es diese Nebenwirkung haben. Aber normalerweise, ich war auch in Zürich bei einer sehr spannenden Lesegruppe, die seit 30 Jahren ein und dasselbe Buch lesen, nämlich Finnegan's Wake in der Joyce-Gesellschaft. Und der Leiter dort, der Fritz Senn, der sagte auch, ja, das ist schon sehr suchtgefährdend, aber unsere Sucht ist ja vergleichsweise noch harmlos.
Und man kann den Menschen nur zurufen, gründet Lesekreise, gründet Lesezirkel. Absolut. Das ist etwas Wunderbares, ja. Und man findet zueinander, man kann übereinander sprechen, sich austauschen. Sowas gibt es doch eigentlich viel zu wenig.
Ja, neulich schrieb mir eine Frau hier aus Köln etwas verärgert. Ich hätte das mit den Lesegruppen nicht genügend gewürdigt, weil davon gäbe es ja unglaublich viel. Und auch sie würde hier in der katholischen Erzdiözese welche leiten. Also es gibt da sehr viele Leute, die irgendwie aktiv sind. Und man muss sich da, glaube ich, nur schlau machen, dann wird man sie auch finden.
Lesen als Medizin, die wundersame Wirkung der Literatur. So heißt das Buch, das Andrea Gerg geschrieben hat. Es ist im Verlag Rogner und Bernhard Berlin erschienen und es kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.